Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto und heute mitten aus dem Wahlkampf in der Türkei.
Erdogan kontrolliert alle Fernsehsender und alle Zeitungen. Er setzt die Schlagzeilen. Ich wiederum muss gegen Schlagzeilen ankämpfen. An seiner Seite stehen die Medien, aber auf meiner Seite steht das Volk.
Das Volk, damit meinen Politiker in der Regel ja die Hälfte der Wählerstimmen. Die wollen sie holen, weil das genügt zum Regieren. Und die holte in der Türkei zuletzt immer Staatspräsident Erdogan und seine AKP. Aber das könnte sich ändern am Sonntag. Das hoffen die drei ernstzunehmenden Herausforderer. Einen davon haben wir gerade schon gehört. Wer das war, verraten uns gleich hier in der Weltzeit Karin Senz und Christian Buttgereit, unsere Istanbul-Korrespondenten, die durchs Land gereist sind, um zu erfahren, wer die besten Chancen hat bei der Parlaments- und Präsidentenwahl. Beides ist erstmals am selben Tag und das ist dann auch die letzte Chance für die Türken, das Präsidialsystem noch zu verhindern und damit auch die praktisch unbegrenzte Machtfülle für Recep Tayyip Erdogan.
In das Amt des Bürgermeisters, des Regierungschefs und des Staatspräsidenten wurde ich vom Volk gewählt. Nur wenn mein Volk eines Tages genug sagen sollte, trete ich zurück.
Nach dieser Aussage gleich zu Beginn des Wahlkampfes wurde Tamam, es reicht, zu einem Schlachtruf der Opposition.
Die Türkei vor der Wahl. Station 1. Schmelztiegel Istanbul.
Nirgends sind die Wahlkämpfer so fleißig wie in Istanbul. Kein Wunder, denn hier gibt es etwa ein Fünftel der landesweit gut 59 Millionen Stimmen zu holen. Alle treten hier mehrfach auf. Der Kandidat der Republikanischen Volkspartei, Muharrem İnce, bis zu fünfmal am Tag. Wenn er über das Dach seines Wahlkampfbusses tobt, reißt er das Publikum mit. Der 54-Jährige läuft auf und ab wie ein hungriger Tiger, gestikuliert mit seinen Armen und schickt sich an, die Spaltung der türkischen Gesellschaft zu überwinden.
Am 24. Juni werde ich mit Gottes Hilfe und dem Willen des Volkes Staatspräsident werden. Und ich werde nicht nur der Präsident aller Republikaner sein, sondern aller 80 Millionen Bürger. Auch der Präsident aller AKP-Wähler, MHP-Wähler, HDP-Wähler, aller Rechten und Linken, Kurden und Türken, Aleviten und Sunniten. Aller.
Gerade weil İnce Präsidentschaftskandidat der etwas elitären Republikanischen Volkspartei ist, gibt sich der ehemalige Physiklehrer betont volksnah. Seine Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, ist die älteste und größte Oppositionspartei im Land, sozialdemokratisch geprägt, mit einer Wählerschaft vor allem in urbanen und säkularen Schichten. İnce hat sein weißes Hemd stets etwas aufgeknöpft, die Ärmel gerne hochgekrempelt. Er ist einer, der gewinnen will und Erdogan Paroli bieten kann. Und das kommt bei vielen Türken gut an.
Muharrem İnce präsentiert sich gut. Er nimmt es mit Tayyip Erdogan auf. Wenn Erdogan draufhaut, haut İnce auch drauf. Wie du mir, so ich dir. Die Rhetorik stimmt. Und İnce ist fleißig.
Muharrem İnce ist zu einem Hoffnungsträger geworden für all diejenigen, die keine Hoffnung mehr hatten. Ich finde gut, dass er die Lage der Wirtschaft und die mangelnde Gerechtigkeit anspricht.
Im Wahlkampf setzt İnce inzwischen die Themen, nicht Erdogan. An erster Stelle Gerechtigkeit. Die Türkei müsse dringend wieder zu einem Rechtsstaat werden. Außerdem geht er auf die Kurden zu, was für die Wahl entscheidend sein könnte. Das Präsidialsystem wolle er wieder abschaffen und in Erdogans Präsidentenpalast erst gar nicht einziehen. Der solle zu einer Bildungseinrichtung werden. Sollte er gewählt werden, sagt İnce, werde er als erstes den Ausnahmezustand aufheben. Außerdem dürfe sich die Politik nicht länger einen Teil der Gesellschaft zum Feind machen.
Türkiye potansiyeli olan bir ülkedir. Türkiye yeniden Cumhurbaşkanının karikatürlerinin yayınlandı.
Wir brauchen eine Türkei, in der erneut Karikaturen des Staatspräsidenten gezeichnet werden und in denen der Staatspräsident über seine Karikaturen lachen kann. Das Land braucht einen Staatspräsidenten, der sich sogar wünscht, dass sich die Jugend über ihn lustig macht, wenn er mal dummes Zeug redet. Das Land braucht einen Staatspräsidenten, der Proteste toleriert, wenn er ein Fußballstadion betritt.
Umutlarınızı yeşertin. Bu olacak, bunu görüyorum.
Bereits vor İnce hatte sich die national-konservative Politikerin Meral Akşener in Stellung gebracht. Womit sie nicht gerechnet hatte, war, dass die Wahlen um fast anderthalb Jahre vorgezogen wurden. So bleiben ihr und ihrer erst im Oktober 2017 gegründeten Yi-Partei nur wenig Zeit, sich bei den Wahlen bekannt zu machen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn bis auf eine Zeitung sind alle landesweiten Medien in Händen der Regierung oder Erdogan-treuer Unternehmer.
Das ist eine Tatsache, die weitaus mehr bedeutet, als dass mir, Meral Akşener, seitens der Medien kein Platz eingeräumt wird. Es handelt sich hierbei um einen Verstoß gegen das Informationsrecht der Öffentlichkeit. Aber man muss sich zu helfen wissen. Wir organisieren eben ganz viele Wahlveranstaltungen, auch wenn das Fernsehen oder die Zeitungen nicht berichten. In der jeweiligen Stadt, in der ich auftrete, bin ich das Thema des Tages.
Meral Akşener war in den 90er Jahren kurzzeitig Innenministerin und galt als eiserne Lady. Als promovierte Historikerin lehrte sie an verschiedenen Universitäten, bevor sie 1995 erstmals ins Parlament gewählt wurde. Zunächst für die Partei des Rechten Weges, dann für die ultranationalistische MHP. 2016 versuchte sie, deren Vorsitzenden Devlet Bahçeli zu stürzen. Vergeblich. Bahçeli blieb im Amt, Akşener wurde aus der MHP ausgeschlossen. Die heute 61-Jährige verstand das als Kampfansage und gründete die Yi-Partei, die Gute Partei. Akşener spekuliert auf Wähler aus dem AKP-Lager. Im Wahlkampf verspricht sie unter anderem ein Arbeitslosengeld für Schulabgänger. Auch überschuldeten Familien will sie finanziell unter die Arme greifen. Besonders gut kommt Akşener bei Frauen an. Ein Problem damit, dass sie eine Frau sei, habe nur einer, meint Akşener, Staatspräsident Erdogan.
Dass ihn eine Frau herausfordert, tut seinem Ego weh. Außerdem weiß er, dass er unter fairen Bedingungen die Wahl durchaus verlieren kann. Und gegen eine Frau zu verlieren, das wäre sein Albtraum.
Den schwierigsten Wahlkampf führt der Präsidentschaftskandidat der pro-kurdischen HDP, Selahattin Demirtas. Er sitzt seit anderthalb Jahren im Gefängnis. Der Vorwurf gegen ihn und andere Oppositionspolitiker, Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation. Öffentliche Auftritte sind dadurch für ihn unmöglich. Trotzdem führt der 45-Jährige Wahlkampf mit cleveren Ideen. Neulich hat er den wöchentlichen Anruf bei seiner Familie in Diyarbakır für eine Botschaft an die Wähler genutzt.
Meine Situation steht stellvertretend für die von vielen. Heute ist das ganze Land und seine Bürger Opfer von Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeit gibt es nicht nur in Gerichtssälen. Das reicht von Krankenhäusern bis zu Universitäten, von den Feldern bis in die Fabriken, von den Regierungsbüros bis auf die Straße.
Der singende und sassspielende Kandidat ist populär und so auch für viele Nicht-Kurden wählbar. So wie für Lehrerin Fatosh aus Istanbul.
With Obama, American people could see a person.
Bei Obama haben die Amerikaner erleben dürfen, dass einer, der einer Minderheit angehört, Präsident werden und viel bewirken kann. Demirtas gehört auch einer Minderheit an, hier in der Türkei. Ja, die beiden sind sich ähnlich, würde ich sagen. Aber Selahattin Demirtas ist noch charismatischer als Obama.
Sollte die Präsidentschaftswahl in eine zweite Runde gehen, könnte die HDP zum Königsmacher werden, je nachdem, welche Empfehlung Demirtas aus dem Gefängnis heraus seinen Anhängern für die Stichwahl gibt. Umfragen zufolge läuft es auf ein Duell zwischen Amtsinhaber Erdogan und CHP-Kandidat İnce hinaus. Überraschungen könnte es auch bei der Parlamentswahl geben. Noch ist nicht ausgemacht, dass das Erdogan-Lager aus AKP und der rechtsradikalen MHP gewinnt. Ihm gegenüber hat sich eine Allianz gebildet aus sozialdemokratischer CHP, national-konservativer Yi-Partei, der nationalliberalen demokratischen Partei und der islamistischen Saadet-Partei. Der Vorteil, die kleinen Parteien müssen die 10%-Hürde nicht fürchten. Zittern muss lediglich die HDP. Die pro-kurdische Partei gehört keinem Bündnis an. Umfragen sehen sie zwischen 9% und 14%. Zu einem weiteren Gegner Erdogans im Wahlkampf scheint die schwache Landeswährung geworden zu sein. Gab es vor einem Jahr für einen Euro 3,90 Lira, sind es inzwischen rund 5,50 Lira. Die Folge? Importgüter haben sich deutlich verteuert, die Inflation stieg auf gut 11%. Für mehr als jeden zweiten Türken ist die Finanz- und Wirtschaftspolitik inzwischen das größte Problem der Türkei. Dabei spürt der einfache Arbeiter den schlechten Lira-Kurs eher indirekt. Denn die Preise für Grundnahrungsmittel sind bisher einigermaßen stabil geblieben. Den Spritpreis an der Tankstelle hält die Regierung per Steuersenkung künstlich niedrig. Darum ist der Wirtschaftsexperte Barisch Soydan vom regierungskritischen Nachrichtenportal T24 skeptisch.
My point, it should have an effect on the elections.
Ich glaube, es wird sich auf die Wahl auswirken. Ich glaube, dass diese Turbulenzen eine Chance für die Oppositionsparteien sind. Aber wie groß diese Chance ist, werden wir erst noch sehen.
Trotzdem weht durch die hippen Istanbuler Stadtteile wie Cihangir oder Karaköy Aufbruchstimmung im Wahlkampf. Das ist vor allem bei jungen Menschen zu spüren.
Warum ich das Gefühl habe? Wegen der Reaktionen aus meinem Umfeld. Die Leute wollen, dass sich was ändert.
Die CHP und die E-Party sind stärker geworden. Die Opposition weckt Hoffnungen. Muharrem İnce ist klug. Außerdem läuft es mit der Wirtschaft schlecht. Die Menschen denken deshalb um.
Ob das reicht, um Erdogan abzuwählen, oder ist das nur ein Istanbuler Eindruck? Wie läuft der Wahlkampf in anderen Teilen der Türkei, etwa in den Kurdengebieten? Wir wollen es wissen und reisen zunächst mehr als 1000 Kilometer quer durch die Türkei in den Südosten.
Die Türkei vor der Wahl, Station 2, Diyarbakir, die Kurdenhochburg im Südosten.
Das Herz der Millionenstadt schlägt in Sur, in der historischen Altstadt oder was davon noch übrig ist. Denn dieses Herz blutet. Sur war vor gut 2 Jahren Schauplatz von erbitterten Kämpfen zwischen türkischen Sicherheitskräften und kurdischen Kämpfern. Viele junge Menschen sind damals gestorben. Susanne ist ein Kind dieses Viertels. Sie hat das alles mitbekommen. Die Schüsse, die zerstörten Häuser, die Leichen auf den Straßen. Heute ist sie 24. Sie lebt in einem Zelt, zusammen mit ihren Eltern, 5 Geschwistern und Hühnern. Bis vor ein paar Monaten hatten sie noch eine Wohnung. Das Haus stand genau an derselben Stelle. Es wurde einfach abgerissen, erzählt sie. Es war eins der Häuser, das während der Kämpfe stark beschädigt wurde. Im Hintergrund ist Baulärm zu hören, aber nicht zu sehen. Denn die Baustelle, auf der schicke Wohnhäuser entstehen, liegt hinter einer hohen Wand. Die Berliner Wand nennen sie sie hier in Anlehnung an die Berliner Mauer. Sie trennt Armut und Frustration vom neuen, modernen Diyarbakir, das für Susanne nie erreichbar sein wird. Sie hat noch nie gearbeitet, findet einfach keinen Job, sagt sie. Warum? Für sie ist das klar, weil sie aus einer kurdischen Familie kommt. Seit die Zentralregierung die Stadt 2016 unter Zwangsverwaltung gestellt hat, ist der Druck auf die Kurden nochmal gewachsen.
Da braucht man jemanden, der jemanden kennt. Ich habe aber niemanden, der mich unterstützt. Ich habe einen Bruder und Schwestern. Keiner von ihnen hat Arbeit. Mein Bruder hat die AKP bei der Stadtverwaltung entlassen und ihre eigenen Leute eingestellt. Die AKP hat alles ruiniert. Genauer gesagt, Erdogan.
Es ist noch nicht mal Verachtung in ihren dunklen Augen, als sie das sagt. Susannes Blick ist einfach nur leer. Die AKP ist zweitstärkste Kraft nach der HDP in Diyarbakir. Mehmet Çet aus der Führungsriege von Erdogans Partei ist erfahrener Wahlkämpfer, seit 40 Jahren politisch in der Region unterwegs. Woanders hätte er es wohl deutlich leichter.
Wir arbeiten hier genauso wie beispielsweise in Istanbul oder in Kayseri. Natürlich ist die AKP dort führende Partei, hier aber auf Platz 2. Dazu kommt, dass wir hier gegen eine Partei antreten, die mehr eine Organisation als eine politische Partei ist und in der Vergangenheit zu den Waffen gegriffen hat. Das macht es für die Wähler hier schwer, nicht für uns. Ich will nicht sagen, dass sie sich von ihr bedroht fühlen, aber wo immer versucht wird, mit Waffen Politik zu machen, da sind Bürger unruhig.
Mehmet Çet nimmt die kurdische PKK selbst nicht in den Mund, auch wenn Erdogan sie immer wieder als bewaffneten Arm der HDP hinstellt. Die pro-kurdische Partei bestreitet das. Auch Ahmed Yiğit hat es nicht leicht bei seinem Wahlkampf. Der 38-Jährige kandidiert bei der Parlamentswahl in Diyarbakir für eine ganz neue Partei, die nationalistische İYİ-Partei. Deren Präsidentschaftskandidatin Meral Akşener hatte sich in der Vergangenheit unter anderem abfällig über PKK-Chef Öcalan geäußert. Das kam in der Kurdenhochburg nicht gut an, weiß auch Ahmed Yiğit.
Nein, wir sind nicht unruhig.
Wenn wir von Tür zu Tür gehen, haben wir keine Angst. Wir fürchten uns nicht vor der Bevölkerung. Die Bürger hier sagen sich, ob CHP, I-Partei, HDP oder Sadet-Partei, es macht keinen Unterschied. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Dieser Gedanke hat sich hier festgesetzt. Sie sagen sich, Hauptsache die AKP verschwindet, egal wer auf sie folgt.
Die HDP wird bei der Parlamentswahl das Zünglein an der Waage sein. Schafft sie die 10%-Hürde, verliert die AKP aller Wahrscheinlichkeit nach die absolute Mehrheit. Dementsprechend motiviert sind die HDP-Wahlkämpfer. Aus den Boxen vor dem kleinen Wahlbüro an einer Straßenecke in Diyarbakir dröhnt kämpferische Musik. Wir vereinen uns, um sie zu besiegen. Auf zur HDP, heißt es im Text. Wahlkampfhelfer stehen auf der Terrasse und trinken Tee. Die Polizei war gleich zur Eröffnung des Büros da, erzählen Parteimitglieder, hat sie nach drinnen gedrängt, der Ton sei sehr rüde gewesen, sie fühlen sich schikaniert. Semra Güzel ist eine der Kandidatinnen der Parlamentswahl. Zusammen mit einem jungen Wahlhelfer macht sich die 34-Jährige auf zum Straßenwahlkampf. Schon nach ein paar Metern läuft ihnen ein junger Mann mit Baseballmütze in die Arme.
Merhaba. HDP saçmaları için dolaşıyoruz.
Schnell ist klar, er ist eigentlich AKP-Wähler, lässt sich aber auf eine Diskussion ein. Es geht um Bildungspolitik, ein großes Thema im Wahlkampf. Die öffentlichen Schulen und Unis seien zu schlecht, der Unterricht zu religiös ausgerichtet, so die Kritik. Wirklich überzeugen kann Semra Güzel den jungen AKP-Wähler nicht, diesmal sein Kreuz bei der HDP zu machen. In solchen Fällen könnte sie Selahattin Demirtas brauchen. Der Präsidentschaftskandidat der HDP sitzt im Gefängnis, kann nicht wirklich Wahlkampf führen. Trotzdem ist er in Diyarbakir an jeder Straßenecke präsent auf Fotos. Semra Güzel lächelt selten, aber bei seinem Namen geht ein Strahlen über ihr Gesicht.
Es ist ein ungerechter Wahlkampf. Die anderen Kandidaten sind frei. Demirtas ist im Gefängnis. Aber ich bin überzeugt, dass sich Demirtas auch aus dem Gefängnis raus ganz gut auf die Wahlen vorbereitet. Seine Präsenz und Kandidatur allein wecken in der Bevölkerung Hoffnung. Und solange Hoffnung da ist, ist auch der Glaube an einen Wahlerfolg da.
Als Semra Güzel mit ihrem Wahlhelfer später zum Wahlbüro zurückkommt, tanzen junge Leute davor, traditionell kurdisch im Kreis, sich an den Händen haltend. Sie sind voller Hoffnung, so ganz anders als Susanne, die junge arbeitslose Frau aus Sur. Die 24-Jährige wirkt oft müde und verbittert, wenn es um die Regierung geht. Natürlich wird sie wählen gehen, aber Hoffnung, dass sich danach was ändert, hat sie nicht.
Erdogan düşerse evet, değişir. Ama Erdogan olduk sürece hiçbir şey.
Ja, wenn Erdogan verliert, würde sich alles ändern. Aber solange Erdogan im Amt ist, wird sich gar nichts ändern. Er wird seine eigenen Leute versorgen. Und die Syrer. Den Syrern geht es im Moment besser als uns. Im Fernsehen, da geht es ständig um Hilfe für die Syrer. Ich habe nicht gesehen, dass sie auch was für die Kurden tun.
Zumindest hat die AKP extra Fernsehwahlspots für Kurden produziert. Sie ist sich der Bedeutung dieser Stimmen bewusst. Ahmed Yiğit, der Kandidat der İYİ-Partei in Diyarbakir, hat viel investiert in seinen eigenen Wahlkampf. Natürlich ist der Geschäftsmann optimistisch, dass er ins Parlament einziehen wird, hoffentlich zusammen mit HDP-Abgeordneten, allein schon wegen der AKP. Aber was, wenn der Plan nicht aufgeht?
Wenn die aktuelle Regierung wiedergewählt wird, werden wir wohl flüchten müssen, wie die Syrer aus ihrem eigenen Land flüchten mussten. Denn sie werden uns das Leben schwer machen. Wer von der İYİ-Partei ist, wird ja jetzt schon als Terrorist, als Armenier oder Zionist beschimpft. Aber wie Meral Akşener immer wieder sagt, wenn die Sonne aufgeht, wird die Glühbirne platzen.
Die Sonne, das ist das Symbol der İYİ-Partei, die Glühbirne, das der AKP. Und die Glühbirne strahlt in Rize am Schwarzen Meer besonders hell.
Die Türkei vor der Wahl. Station 3. Rize, die Heimat der Erdogans.
Die Provinz Rize liegt ganz im Nordosten der Türkei am Schwarzen Meer, kurz vor der Grenze zu Georgien. Die Menschen dort haben es nicht leicht, sie gelten als die Ostfriesen der Türkei. Der Vater von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kommt aus Rize. Erdogan selbst verbrachte dort einen Teil seiner Jugend in Günesu, nur wenige Kilometer von der Provinzhauptstadt Rize entfernt. Überall hängen dort Plakate, die Staatspräsident Erdogan als den starken Führer einer großen Türkei preisen. Der Lautsprecherwagen von Erdogans Partei AKP kurft durch den 15.000 Einwohnerort. Musik In Günesu gibt es einen Recep Tayyip Erdogan Park, eine Fakultät der Recep Tayyip Erdogan Universität, ein Krankenhaus, das nach Erdogans Mutter Tensile benannt ist, und eine Schule, die den Namen von Erdogans Vater Ahmet trägt. Der junge Recep half hier in den Ferien bei der Teeernte. Im Schatten gegenüber einer Baustelle sitzt der 70-jährige Mustafa Erkekulu. Er erinnert sich noch gut an den kleinen Tayyip.
Er war genau wie er jetzt auch ist. Er war schon als Kind sehr klug. Er stammt von hier, die Leute hier lieben ihn. Denn er ist unser eigenes Kind. Er ist unser Sohn. Unsere Liebe für ihn ist grenzenlos. Er ist nicht nur ein Führer für die Türkei. Er ist ein Führer der ganzen Welt und ein Führer des Islam.
Am Rande des Dorfplatzes langweilen sich die Taxifahrer. Klar werde er Erdogan wählen, sagt der 35-jährige Aşkın. Schließlich komme der doch von hier. Aber
ich werde dieses Mal die AKP nicht wählen, obwohl ich selbst einmal in der AKP-Jugend war. Denn die Partei hat sich abgenutzt. Sie missbraucht ihre Macht und begeht Fehler.
Er wolle der AKP einen Denkzettel verpassen und dieses Mal die rechtsradikale MHP wählen. Gemäß einem türkischen Sprichwort.
Man sagt, wegen Flöhen die Bettdecke verbrennen. Das werden wir nicht tun. Wir werden die Bettdecke nicht verbrennen, aber mal kräftig schütteln.
Das kann der AKP nicht gefallen, denken wir, und wollen nachfragen, was man in der örtlichen Parteizentrale dazu sagt. Doch bevor wir überhaupt unsere Frage stellen können, werden wir scharf angegangen, weil wir Deutsche sind und Deutschland verhindern wolle, dass die Türkei wirtschaftlich stark und politisch mächtig werde.
Macht hier keine Propaganda. Stoppt sofort die Aufnahme. Finish.
Hier will man ganz offensichtlich nicht mit uns sprechen. Also fahren wir einige Kilometer weiter nach Fındıklı. Die Kleinstadt hat beim Verfassungsreferendum im vergangenen Jahr als einzige weit und breit gegen Erdogan gestimmt. Familie Aksoy betreibt in Fındıklı eine Eisdiele. Viel Geld verdienen die Aksoys damit nicht, denn die Sommer an der Schwarzmeerküste sind kurz. Sie haben viele Stammgäste, sagt Şükrü Aksoy, aber selten so hohen Besuch wie in diesem Wahlkampf. Der AKP-Parlamentsabgeordnete für den Wahlkreis, Hayate Yazıcı, immerhin ein ehemaliger Minister und stellvertretender Ministerpräsident, war nach Fındıklı gekommen. In seinem Gefolge unter anderem der AKP-Bürgermeister. Der Abgeordnete schüttelte Hände und fragte die Leute, wie es ihnen geht. Auch Eisdielenbesitzer Şükrü Aksoy.
Ich habe ehrlich geantwortet und gesagt, es geht uns nicht gut. Das wollten sie wohl nicht hören, denn es wurde plötzlich still. Eine lange und bedrohliche Stille. Wir haben uns angeschaut, der Abgeordnete und ich. Er hat nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Das hat mich beunruhigt.
Jahrelang mussten die Menschen in Fındıklı um ihre Existenz fürchten. Ein staatliches Staudammprojekt drohte, die einzigartige Natur zu zerstören und ihnen damit einen Teil ihrer Lebensgrundlage zu entziehen. Im Moment ist das Projekt gestoppt, aber die Wut der Regierung dauert an, auch bei Şükrü Aksoy.
Ich versuchte, das Gespräch weiterzuführen und fragte ihn, dachten Sie denn, es geht uns gut? Wieder diese Stille. Dann brach es aus dem Bürgermeister heraus. Er schrie mich an, was mir denn einfiele, mit dem Abgeordneten dermaßen respektlos zu reden. Ich sei unverschämt.
Eisdielenbesitzer Şükrü Aksoy war klar, dass dieser Vorfall Folgen haben würde. Kaum waren die Politiker weitergezogen, kam das Ordnungsamt.
Sie forderten meine Frau auf, dass wir die Stühle vor dem Kaffee wegräumen. Meine Frau hat dann gesagt, okay, aber nur, wenn alle anderen Läden ihre Stühle auch wegräumen.
Doch die Gäste standen einfach nicht auf. Im Gegenteil, sie blieben bis Mitternacht vor der Eisdiele sitzen und taten das auch am nächsten und übernächsten Tag. Şükrü Aksoy lächelt verschmitzt, wenn er das erzählt. Er befürchtet aber auch,
unser Staat vergisst nichts. Er wird sich etwas einfallen lassen, da bin ich sicher. Vielleicht eine Geldstrafe oder auch etwas anderes.
Am Sonntag wird er seine Stimme diesem Kandidaten ganz gewiss nicht geben. Aber es bieten sich schließlich auch andere an. Die Republikanische Volkspartei CHP wirbt in Fındıklı gerade lautstark für ihren Präsidentschaftskandidaten Muharrem İnce. Der bringe die Gerechtigkeit zurück, heißt der Slogan. Und das meint auch eine ältere Frau auf der Straße.
Muharrem İnce's Mutter kommt von hier. Er ist mein Verwandter. Ich heiße auch İnce, genau wie er. Ich bin die Schwiegertochter der İnce's.
Saltuk Deniz, der Provinzvorsitzende der CHP in Riese, sagt, die Herkunft der Kandidaten spiele für die Menschen in dieser konservativen Region eine große Rolle. Davon hätten bisher Erdogan und die AKP profitiert. Jetzt, wo die Mutter des CHP-Kandidaten aber auch aus der Region stamme, würden die Karten neu gemischt.
Muharrem İnce wird von unseren Leuten geliebt und das nimmt zu. Und je größer die Sympathie für İnce, desto geringer wird sie gegenüber Erdogan.
Traditionell gibt es Sympathien für den Kandidaten der kemalistischen CHP vor allem in Regionen, die vom Tourismus leben, wie etwa in Fethiye am Mittelmeer.
Die Türkei vor der Wahl. Station 4, Urlaubsregion Südküste.
Die Ausflugsschiffe im Hafen von Fethiye an der Südägäis schaukeln auf den Wellen und warten auf Urlauber. Auf der Uferpromenade flanieren ein paar Frauen in knappen Sommerkleidern und Männer in bunten Shorts. Es ist kurz vor den großen Sommerferien. Der Ansturm an einheimischen Touristen kommt erst noch. Dieser Mann aus Izmir ist mit seiner kleinen Tochter auf dem Spielplatz und blinzelt in die Sonne. Die Wahlen und der Wahlkampf sind für ihn ganz weit weg.
Diesmal kriege ich nicht viel mit. Manchmal höre ich störenden Lärm auf der Straße oder neben unserer Unterkunft. Aber lange nicht so viel wie beim letzten Mal. Da waren die mit Handzetteln unterwegs und haben ziemlich laut gerufen.
Er macht hier Urlaub nicht nur von der Arbeit, sondern auch von der Politik und den Nachrichten. Man kann dem Wahlkampf hier ganz gut entfliehen. Über den Straßen hängen zwar kleine Fähnchen von mehreren Parteien, aber Wahlkampfstände oder gar Großveranstaltungen gibt's hier kaum. Diese Besitzerin eines kleinen Kiosk hat auch gar kein Interesse daran.
Nö, was soll ich bei Wahlveranstaltungen? Wenn Erdogan käme oder Akşener, dann würde ich vielleicht hingehen. Wegen Terroranschlägen und so ist das aber gefährlich. Deshalb lieber, nö.
Im Hintergrund des kleinen Lädchens laufen die Nachrichten im Fernsehen. Allerdings hat die Kioskbesitzerin kaum Zeit zuzuschauen. Immer wieder kommen Kunden rein, Smalltalk über den provisorischen Verkaufstresen hinweg. Mit einer Frau wird daraus schnell eine Diskussion um Politik und Tourismus. Die Wirtschaft ist doch miserabel und es gibt keine Touristen, sagt die Kioskbesitzerin. Die Kundin hält dagegen, es gebe Touristen, aber auf dem Wochenmarkt zum Beispiel sei alles teurer geworden. Dann lenkt die Kioskbesitzerin ein bisschen ein. Vielleicht gäbe es einheimische Touristen, aber die aus dem Ausland blieben weg. Mehmet Karakus kann das für Antalya nicht bestätigen. Er hat ein Hotel und ist gut gebucht.
Bei uns gibt es derzeit Deutsche, Iraker, Russen, Einheimische. Wir haben sogar deutsche Kunden, die letztes Jahr da waren und für dieses Jahr wieder reserviert haben. So auch ein Tscheche. Der hat dieses Jahr für 15 Tage reserviert.
In Fethiye geht die Diskussion in dem kleinen Kiosk weiter. Die beiden Frauen sind inzwischen bei Präsident Erdogan angekommen. Die Kundin meint, bei der Präsidentschaftswahl soll der Bessere gewinnen und das sei Erdogan. Hat es denn früher diese guten Renten und Sozialhilfe gegeben, fragt sie. Jetzt habe sie Erdogan und Geld. Die Kioskbesitzerin hält immer wieder dagegen. Erdogan habe das Land ausgebeutet.
Zwei Kandidaten schweben mir vor. Entweder wähle ich Muharrem İnce oder Meral Akşener. Aber niemals Tayyip, der ist mir zu diktatorisch. Ich verdiene hier am Verkauf von Spirituosen. Die wollen zwar nicht, dass die Leute Alkohol trinken, aber der Staat verdient doch über die Steuern daran mit. Für uns Kioskbesitzer sind die hohen Steuern ein Problem.
In der Türkei gibt es keine Briefwahl. Wähler können nur in ihrem Heimatort ihre Stimme abgeben und nur am Wahltag. Einige CHP-Anhänger mutmaßen, dass die Regierung die Wahlen absichtlich in die Ferien gelegt hat, weil viele CHP-Anhänger die Zeit im Urlaub verbringen. Zumindest für den entspannten Familienvater aus Izmir gilt das diesmal nicht.
Ich habe mir das extra so eingerichtet. Wir bleiben hier insgesamt 2 Wochen und fahren danach heim nach Izmir. Und dann wähle ich.
Am Sonntag, das ist der 24. Juni, sind Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei. Es geht um viel, das haben wir gerade gehört von Karin Senz und Christian Buttgereit. Beide sind durchs Land gereist. Ich sage danke fürs Zuhören. André Zanto mein Name und hier im Weltzeit-Podcast reisen wir morgen durch den Südirak zu den heiligen Städten der Schiiten.